Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Anwurf. Der Handball-Talk auf meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Anwurf, dem Handball-Talk auf meinsportpodcast.de. Ja, ihr habt richtig gehört, es ist nicht Malte Asmus am Mikrofon, sondern meine Wenigkeit, Sebastian Müllnuff. Und das kann nur eins heißen, es gibt mal wieder eine richtig reguläre Ausgabe von Handball, von dem Anwurf-Talk hier bei uns auf meinsportpodcast.de. Denn wir haben uns einen Gast eingeladen, dass wir hoffen, in der nächsten Saison und auch jetzt mit dem Ende der Saison immer wieder regelmäßiger aufzunehmen, um einfach dann auch euch jede Woche mit den neuesten Informationen zum Handballsport, nicht in der ersten Liga, auch zweite Liga und auch international bespielen zu dürfen. Deswegen habe ich mir einen Experten dazu eingeladen, das ist der Tim Detmar. Hallo Tim.
Hallo Sebastian.
Ja Tim, für diejenigen, die dich nicht kennen, stell dich mal ganz kurz vor und erklär dir, wie wir uns kennengelernt haben und warum du heute hier bist.
Ja, ich habe im Januar einen Blog gestartet, Schnelle Mitte, der Handballblog. Und zwar einfach aus dem Grund, weil ich in der nahen Zukunft vorhabe, Sportjournalismus zu studieren. Und ich habe mir gedacht, passend zur WM kann man damit ja mal starten. Und über soziale Medien bist du dann ja auch drauf gestoßen. Und ja, so hat sich das entwickelt. Jetzt soweit mit den schriftlichen Abiturprüfungen durch. Von daher ist die Zeit ja jetzt da, hier meinen Podcast mitzumachen.
Das stimmt auf jeden Fall und natürlich auch in der Hoffnung, dass das auch alles so bestanden wird, dass du da in irgendwelche großen Nachprüfungen müssen rein musst. Ich kenne das von meinem Abitur. Habe mich nicht mit Ruhm bekleckert, aber bestanden ist bestanden, heißt es am Ende. Das ist dann auch das, was zählt, wenn man einen Studienplatz kriegt, ist danach sowieso egal. genau. Ja, Tim, du hast angesprochen, Handballblock ist dein Thema gewesen, weswegen wir uns auch dann mehr ausgetauscht haben und auch in den letzten Wochen uns haben entschieden, okay, wir möchten das jetzt hier starten und wollen jetzt uns mal so ein bisschen mit der Saison beschäftigen, jetzt auch mit dem Schlussspurt, weil es ist ja jetzt wirklich eine heiße Phase und fangen an mit dem Meisterkampf, der jetzt seit letztem Sonntag wieder spannend geworden ist, nach dem Sieg der Kieler gegen die Flensburger. Und ich muss sagen, Tim, was die Kieler da gerade in der Abwehr gezeigt haben, also Riesenrespekt, das war richtig stark.
Ja, definitiv. Also Rasmus Lauge und Mike Machulla haben es nach dem Spiel auch angesprochen im Interview. Niklas Landin war definitiv auch einer der entscheidenden Faktoren. 14 Paraden, 45% in so einem Topspiel ist schon unfassbar stark. Und auch was der Innenblock mit Pekela und Winczek da teilweise abgeliefert hat, das war schon große Klasse. Und ja, Flensburg bei 18 Toren zu halten, muss man auch erstmal schaffen.
Ja, auf jeden Fall in der zweiten Halbzeit sogar nur 7 Tore zugelassen. Das war wirklich, wirklich sehr, sehr stark. Man muss natürlich auch sagen, dass die Flensburgs auch nicht schlecht gemacht haben, defensiv auch nur 20 Tore zulassen. Das ist auch aller Ehren wert. Auch da hat Buric gute Paraden gehabt, 14 Paraden auch da, 42% Quote. Aber insgesamt haben halt die Kieler das geschafft, was halt wenige Teams bisher geschafft haben. Und zwar haben sie das Tempospiel mit der Flensburger weggenommen. Und da hat man wirklich dann so ein bisschen gemerkt, fand ich auch, dass dann noch so ein bisschen so dieser Plan B wirklich dann noch klar fehlt, auch gerade wenn ein Rasmus Lauge Schmidt nicht vorweggehen kann oder auch ein Jim Gottfriedsson. Da müssen die Flensburger dann in der nächsten Saison noch ein bisschen dran arbeiten, Tim.
Ja, genau. Du sprichst es an, Lauge mit nur einem Tor bei 4 Versuchen. Dazu muss man aber sagen, 5 Assists, also hatte er durchaus auch seine guten Momente in dem Spiel. Über außen Swan mit 5 von 8, also ja, keine schlechte Quote, aber in so einem Spiel sicherlich 1-2 Fehlwürfe zu viel. Bei Kiel muss man gucken oder sehen, was Duvniak da als Leader vor allem in der Schlussphase gezeigt hat. Da merkt man, dass die Kieler da ihren Leader eben haben.
Ja, das stimme ich dir definitiv zu. Duvniak wirklich der Leader der Kieler, das muss man wirklich ganz klar sagen. Was er wieder gemacht hat, ist wirklich unglaublich. Also er ist wirklich jemand, der sich dann auch nochmal krönen möchte, denn man muss ja sagen, es ist die letzte Saison von Alfie Kislason, es sind nur noch wenig Spiele und ja, jetzt ist man wieder mit drinne. Zwei Punkte Unterschied sind es momentan noch. Natürlich müssen sie weiter darauf hoffen, dass die Flensburger Punkte lassen. Aber ihr Restprogramm gegen Minden, in Lemgo, gegen Hannover ist zumindest so leicht, dass sie diese drei Spiele gewinnen können. Und dann müssen sie ein bisschen hoffen.
Ja, genau. Also ich finde auch, die Flensburger haben da durchaus das schwerere Restprogramm. Müssen noch gegen alle drei Anwärter auf den EHF-Pokal antreten. Dazu noch in Stuttgart, die ja auch unangenehm zu bespielen sind. Das durften ja die Berliner selber erfahren vor ein paar Wochen erst. Und ja, mal schauen. Also ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass die Flensburger noch Punkte liegen lassen.
Ja, das denke ich auch. Das ist mit Sicherheit nicht ausgeschlossen. Aber auch, ich weiß gar nicht, wer es gesagt hat. Ich glaube, Juno Fannes hat es gesagt gehabt, genau. Er meint, es ist zwar kein einfaches Programm, aber er meint, dass das Selbstbewusstsein so hoch ist, dass man diese Partien entsprechend für sich entscheiden kann. Ich denke, gerade auch das letzte Spiel kann, glaube ich, im Bergischen HC, also da in Solingen, kann das echt ein spannendes Ding werden. Ich denke, da wird mit Sicherheit heiß hergehen. Mal gucken, ja, ob es dann am Ende dann reichen wird für die Flensburger. Ich würde es ihnen wünschen. Wirklich ein absolut Top-Team, was Mike Machulla dann in den letzten zwei Jahren gemacht hat. Also wirklich Riesenrespekt. Dann hoffe ich dann auch im nächsten Jahr dann noch ein bisschen besser, noch in der Champions League. Da haben sich ja durchaus schwer getan in dieser Saison. Das muss man ja ganz ehrlich zugeben. Gucken wir ein bisschen weiter runter dann in der Tabelle, Tim. Gucken wir uns ein bisschen die anderen Teams an, denn ja gerade dieser Fight um die, ja, die finalen Plätze um Europa ist ja wirklich sehr, sehr interessant. Platz 3 und Platz 4 sind eigentlich schon weg. Da geht es im Endeffekt dann darum, wer wird Dritter, wer wird Vierter zwischen Neckarlöwen und Magdeburg. Im Moment haben die Löwen zwei Punkte mehr als die Magdeburger bei gleicher Spielanzahl. Also von daher wird dann wohl ja der dritte Platz an die Löwen und Magdeburg gehen, beziehungsweise im Endeffekt ist es jetzt nicht so relevant, wer da von den beiden auch Platz 3 steht.
Ja, genau. Die Löwen am Wochenende in Melsungen gewonnen. Relativ knapp, haben sich auch lange schwer getan. Ja, aber ich glaube, in der 55. Minute war es dann entschieden. Also von daher konnten die Melsungen noch ein bisschen ja das Ergebnis verschönern. Am Ende 23-26. Ja, Magdeburg gegen Wetzlar gewonnen, 30-25. Mehr oder weniger ein Pflichtsieg. Ja, wie du schon sagst, im Endeffekt, auch wenn Oliver Rogisch gesagt hat, dass sowohl die Fans als auch die Mannschaft definitiv Rang 3 haben wollen, im Endeffekt ist es wahrscheinlich relativ irrelevant.
Ich denke, es geht einfach Nikola Jakobsen drum, dich noch mit ein paar schönen Spielen zu verabschieden. Hat ja noch nicht ein einfaches Spiel unbedingt in Berlin. Da spielen sie auch noch eine Rolle damit dabei. Wer dann Fünfter beziehungsweise Sechster wird, momentan Fünfter, du hast sie gerade schon angesprochen, die MT Melsungen. Momentan zwei Punkte Vorsprung vor den anderen, natürlich auch noch ein Spiel weniger jetzt zum Beispiel als die Füchse und als auch der BHC. Denkst du, dass es am Ende zu diesem fünften Platz für die Melsungen reichen wird?
Ich kann es mir vorstellen, ja. Von den drei Mannschaften haben sie für mich, auch wenn sie jetzt am Donnerstag nach Flensburg müssen, ein relativ einfaches Restprogramm gegen Hannover und Lemgo und dann noch in Erlangen. Sie sind sicherlich keine sehr angenehmen Spiele, aber ja, vor allem Lemgo, die sind im Moment sehr ersatzgeschwächt. Hannover spielt eine schwache Saison, auch aufgrund von Verletzungen. Von daher würde ich sagen, also das sind schon zwei mehr oder weniger Pflichtsiege, wenn man wirklich Fünfter werden will. Ja, Erlangen kann durchaus vor allem zu Hause in Nürnberg einiges bewerkstelligen. Das haben sie auch gegen Magdeburg gezeigt. Aber wenn ich mir dann das Restprogramm von Füchsen ansehe mit Löwen in Flensburg, das ist schon ziemlich hart.
Ja, das ist auf jeden Fall ziemlich hart. Noch ein Wort zu Melsungen. Die spielen da wirklich verdient, finde ich, auf Platz 5. Was mir bei denen so ein bisschen fehlt, ist ja die Klasse, die sie einfach in Angriff haben. Also wenn man sich mal die Spiele anguckt, die sind ja alle nicht highscoring ausgefallen. Die haben eine starke Abwehr auf jeden Fall. Das kann man ihnen auf keinen Fall vorwerfen. Aber so wirklich so dieses Offensivfeuerwerk, das fehlt mir bei den Melsungen immer mal wieder. Auch im letzten Spiel, das waren alles knappe Spiele, wo sie dann nicht mehr als 30 Tore geworfen haben. Das ist, mit Sicherheit reicht das auch. Wenn man gewinnt am Ende, ist es egal. Aber das wäre noch so ein Thema für die nächste Saison, wo man ein bisschen mehr angehen kann. Aber da sind sie ja schon sehr gut aufgestellt. Du hast sie angesprochen, Berliner, schwieriges Restprogramm mit den Löwen in Flensburg und dann Wetzlar hinten raus. Ich bin bereit zu sagen, wenn die Berliner nicht im Final Four, im ERF Cup den Titel gewinnen, kommen sie nicht in den ERF Cup. Wie ist deine Meinung?
Ja, kann ich mir vorstellen. Also, wie gesagt, also sowohl die Löwen als auch die Flensburger haben ja was noch worum sie spielen können und wollen. Und von daher denke ich mal, dass es da auf jeden Fall schwer wird, vor allem wenn man bedenkt, dass sie jetzt am Wochenende halt die beiden Spiele haben innerhalb von noch nicht mal 24 Stunden, was ja auch nochmal zur Belastung ja nicht gerade positiv beiträgt. Und der BHC hat jetzt noch zwei Spiele in Ludwigshafen und in Minden, die sie gewinnen können oder müssen. Dann zu Hause gegen Flensburg in der großen Arena in Düsseldorf sogar als Saisonabschluss. Ja, kann ich mir auch vorstellen, wenn sie da die Chance haben, den 5. oder 6. Platz klarzumachen, dass sie da auch wie in anderen Spielen die Saison gegen große Mannschaften auch eine große Leistung abliefern können. Also von daher, wenn die Füchse nur 2 Punkte holen aus den letzten 3 Spielen, könnte es sehr schwierig werden für sie.
Ja, das stimmt auf jeden Fall. Und du hast es gerade schon angesprochen, BHC, ja, wirklich das Überraschungsteam, muss man sagen, der Saison. Also was die gespielt haben, die ganze Saison super als Aufsteiger, das darf man ja nicht vergessen. Es wurde immer gesagt, okay, die sind kein klassischer Aufsteiger, aber dass sie dann am Ende noch in Europa mitspielen können und am Ende dann wahrscheinlich auch in Europa landen können, ich denke, damit haben selbst die kühnsten Optimisten nicht mitgerechnet. Denn was die wirklich gemacht haben, was sie für den Kader zusammengestellt haben, wirklich muss man sagen, er war top, Spielerfahrung mit wirklich auch Bundesliga-Spielen, und das haben sie wirklich sehr, sehr stark umgesetzt.
Ja, vor allem die Eingespieltheit ist, denke ich mal, auch ein großer Vorteil für sie gewesen. Linus Arneson auf der Mitte war ein Riesenfaktor diese Saison. Die Mannschaft hat sich jetzt auch im Vergleich zum Zweitliga-Jahr, glaube ich, auch nicht so wirklich großartig verändert. Also von daher war halt diese Eingespieltheit, wie ich gerade gesagt habe, ja, vorhanden. Das hilft natürlich, vor allem in den ersten Spielen oder auch in knappen Spielen. Von daher, ja, sicherlich vom Papier her gibt es theoretisch stärkere Mannschaften als im WHC, aber man muss es halt auch auf die Platte bringen.
Genau, und das haben sie wirklich gut gemacht, als geschlossenes Team aufgetreten. Jonas so ein absolut sicherer 7-Meter-Schütze, das darf man bei ihm ja auch nicht vergessen. Wirklich sehr, sehr stark, hat auch von der Linie gewesen und doch die Torhüter wirklich gute Leistung gezeigt, das muss man sagen. Christopher Rudek wirklich sehr, sehr stark gewesen. 32% Quote, auch Bastian Rutschen mit 30,6%. Geht dort auch in der Saison im nichts nach. Also von daher, das muss man sagen, die beiden ergänzen sich wirklich, wirklich gut. Und das ist schon wirklich sehr, sehr stark zu sehen, was die Bergischen AC dort zusammengestellt hatten. Und wie gesagt, das kann vielleicht wirklich am Ende reichen. Es gibt aber noch ein weiteres Team, was dort mitspielen möchte, was dort hofft, wieder in den EHF Cup zurückzukehren. Denn die Frisch auf Göppingen hat sich wieder gefangen, nachdem sie ja ein paar Probleme gewesen haben, sind sie momentan wieder dran, punktgleich auch da, auch als zwar ein Spiel weniger momentan als der BHC, als auch und die Füchsen, aber trotzdem, sie sind dran und haben auch noch ein machbares Restprogramm.
Ja, mit Sicherheit. Bei Göppingen, ja, weiß ich nicht, es ist immer so eine Sache, mit Sicherheit sind jetzt 2 Punkte hinten dran, ein Spiel weniger. Ja, mal schauen. Also sicherlich könnten die auch nochmal damit reinkommen. Ja, mal schauen. Genau, spielen aber auch noch in Mannheim und gegen die Magdeburger. Also es ist schon, das sind auf jeden Fall 2 schwierige Partien. Die muss man dann halt auch erstmal, da muss man dann auch erstmal punkten.
Ich würde es mich nicht wundern, wenn sie bei den Löwen gewinnen, weil sie momentan auswärts richtig, richtig stark sind. Ich glaube, von den letzten 8 Spielen, keins verloren oder sogar 9 Spielen. Also es ist eine unglaubliche Quote. Aber halt zu Hause machen sie halt zu wenig, meiner Meinung nach. Also da haben sie zu viele Punkte liegen gelassen, sonst wären sie momentan auch besser. Das hat man ja auch gesehen gegen Erlangen, wo sie ja früh geführt haben, auch hoch geführt haben, aber dann Erlangen wieder am Rand kommen lassen. Da haben sie es aber dann doch, ja, dann noch zum Ende hinbringen können. Und mit dem Metzler Magdeburg sind es zwar unangenehme Mannschaft, die man zu Hause bekommt, die man beide nicht außer Acht lassen sollte. Und ja, dann mal gucken, ob es dann, welche Mannschaft es reichen wird. Was ist dein Tipp? Wer wird am Ende dann auf 5 und 6 stehen?
Ich würde im Moment sagen, dass 5. Die MT aus Melsungen wird und der BHC wird 6.
Okay, ich mache auch Melsungen 5. Und ich denke, dass Göppingen Platz 6. Wie gesagt, Berlin, denke ich, glaube ich, sind wir beide ein bisschen außen vor, weil sie wirklich momentan nicht so stark sind. Da ist so ein bisschen das Abwehr das Problem, finde ich. Da merkt man einfach, dass man über die Saison zu viele, ja, Fehler, also zu viele Verletzungen gehabt hat. Auch die letzten Spiele waren alle nicht gut. Das muss man ja ganz klar so sagen. Und, ja, das wird, ja, kein einfaches Unterfangen auf jeden Fall für die Berliner. Und da wird es jetzt wirklich darauf ankommen, Freitag, Samstag, ja, die besten beiden Spiele der Saison zu machen.
Definitiv. Also für mich ist es auch die einzige, ja, wirklich realistische Möglichkeit noch, den EHF Cup, die Teilnahme nächste Saison, ja, zu holen über das Final Four. Aber das wird auch schon schwierig genug, aber da kommen wir auch noch später zu.
Genau, da kommen wir noch später zu, bevor wir uns auch damit beschäftigen. Ein bisschen tief an der Tabelle rutschen, Mittelfeld übergehen und direkt zum Abstiegskampf kommen. Ja, sicher schon abgestiegen sind die Eulen Ludwigshafen. Tim, das müssen wir sagen, das war nicht überraschend. Da waren die Abgänge vorher zu groß und ja, man muss einfach sagen, es war einfach nicht erst die was sie gezeigt haben.
Ja, genau. Also meiner Meinung nach auch sind sie jetzt abgestiegen. 6 Punkte Rückstand auf Gummersbach, das ist einfach zu viel. Ja, natürlich bitter, dass dann auch noch neben den ganzen Abgängen Alexander Feld lange ausgefallen ist. Und ja, das war dann einfach zu viel für die Ludwigshafener und für die Eulen. Und ja, schade.
Ja, das glaube ich auch. Ja, es ist einfach leider so. Sie haben es letzte Saison wirklich gut gemacht, haben alles gegeben, aber im Endeffekt ja, ist es leider so, dass sie es nicht geschafft haben. Es tut mir entsprechend leid für die Mannschaft. Das ist ein sympathischer Verein, aber man hat dort einfach keine erstligareife Mannschaft zusammengestellt. So ist es richtig. Und ja, gucken wir auf die zwei Mannschaften, die noch um den Abstieg kämpfen oder zumindest um den Klassenerhalt bleiben. Die SG BBL Bietigheim und der VfL Gummersbach in der Pole Position momentan. Gummersbach 2 Punkte Vorsprung auf Bietigheim und ja, auch ein bisschen in der Pole Position, denn ich finde, mit dem Trainerwechsel auf Torge Greve spielen sie besser insgesamt und haben ein Programm, was in Ordnung ist, wo man vielleicht überraschen kann, vielleicht in Hannover zum Beispiel. Und ja, haben halt das Glück, dass sie dann, oder beziehungsweise haben das Business Pech, dass sie hier nach Bietigheim reisen müssen. Aber ich sehe sie momentan ein bisschen stabiler als die Bietigheimer.
Ja, genau, sehe ich genauso. Vor allem haben sie jetzt durch den ja überraschend deutlichen Sieg gegen Lemgo am Wochenende konnten sie ja den Bietigheimer Sieg gegen Hannover am Donnerstag kontern und den Abstand auf 2 Punkten festhalten. Dazu haben sie 31 Tore Vorsprung in der Tordifferenz. Das sieht schon sehr danach aus, als würden es die Gummersbacher wieder einmal ja, in den letzten Spielen über die Bühne bringen. Kennt man ja aus den letzten Jahren.
Ja, ich bin ganz ehrlich, für mich ist Gummersbach der HSV des Handballs. Es
Ja,
ist so.
vielleicht noch ein bisschen sympathischer.
Vielleicht ein bisschen sympathisch, aber im Endeffekt, was sie seit Jahren dort spielen, ist wirklich, ja, eigentlich nicht erstligareif, aber sie grenzen sich trotzdem, weil es nur zwei Absteiger gibt. Das ist deren Glück. Und ich habe mal geschaut, in den Top 7 der meisten Fehlwürfe sind 3 Spieler vom VfL Gummersbach. Das muss man sich mal vorstellen. Deswegen, ja, es ist wirklich unglaublich, mal die Namen genannt. Ivan Martinovic mit 125 Fehlwürfen, Pujena Nuhusinesat mit 117 und Stanislav Zhukov mit 103 Fehlwürfen. Also eigentlich müssen sie runter, aber es gibt, wie gesagt, in der Bundesliga nur 2 Absteiger. Deswegen haben sie das Glück, dass sie halt in den Bietigheimer eine Mannschaft haben, die noch entsprechend schlechter ist. Und auch wenn da Mimi Kaus, der jetzt zum dritten Mal Vater geworden ist, vielleicht das nochmal zum Push geben kann. Ich denke halt nicht, dass Bietigheim nochmal das hingeht. Da ist jemand einfach, glaube ich, zu unerfahren und zu grün hinter den Ohren.
Ja, genau. Und ich finde auch, Kraus hatte bisher, seitdem er in Bietigheim spielt, einige Spiele, wo er wirklich das Ruder ja übernommen hat und auch wirklich gute Spiele mit vielen Toren hatte. Aber es ist ein bisschen wenig, glaube ich. Es ist nun mal, ist zwar eine Floskel, aber es ist nun mal so, es ist ein Mannschaftssport und ja, man sieht, selbst wenn Kraus mal 10 Tore wirft, reicht es manchmal noch nicht mal. Von daher, ich glaube, Bietigheim ist qualitativ auch etwas schwächer besetzt als Gummersbach. Von daher würde ich auch sagen, das sollten die Gummersbacher schaffen. Auch im direkten Duell in Bietigheim könnten sie auf jeden Fall eine knappe Niederlage könnte ja auch schon reichen. Also von daher, ja, wie wir schon gesagt haben, die Pole Position sollten sie haben.
Genau, und ich bin mir ziemlich sicher, dass sie die auch ummünzen werden. Und dann gibt es vielleicht dann endlich mal mit Torge Greve mal so ein bisschen so ein Turnaround, weil ich finde, was Greve in den letzten Jahren in Lübeck gemacht hat, das war echt hart und Fuß, auch wenn er jetzt die Saison nicht so gut gestartet war in der zweiten Liga. Da kommen wir jetzt hier gleich noch drauf zu sprechen, so ein bisschen, weil wir uns mit der zweiten Liga noch beschäftigen wollen. Aber vielleicht ist es endlich mal wirklich ein Turnaround, weil Gummersbach, die haben Potenzial, auch aufgrund einfach der Historie dieses Vereins, aber In den letzten Jahren hat man einfach wirklich viel falsch gemacht und das ist ja sehr, sehr schade zu sehen, dass es wirklich auch wieder so ein Traditionsverein ist, der momentan ein bisschen an der Grenze zur Zweitklassigkeit kämpft und mal gucken, ob dann irgendwann mal andere Personen hinkommen, die das auch so entsprechend hinkriegen, dass man dann auch das Potenzial nutzen kann und dann den tabellenlosen Vorstoß, die man dann auch eher gewohnt ist und die man auch eher sehen möchte.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Jahreshybrid ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle ohne Anzahlung. Jetzt in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Auf meinsportpodcast.de. Sportplatz mit Malte Asmus und Andreas Thies. Täglich neue Podcasts aus der Welt des Sports. Von Airhockey bis Zehnkampf. Berichterstattungen, Interviews und Fakten. Sportplatz auf meinsportpodcast.de.
Du hast angesprochen, Final Four, ERF Cup ist am Wochenende, Freitag, Samstag. Sehr ungewohnt, muss ich zugeben. Als ich das gesehen habe, war ich schon sehr überrascht, muss ich ganz ehrlich zugeben. Tim, wie ging es dir?
Ja, ich auch. Ich glaube, am Sonntag haben die Kieler oder ist in der Sparkassen die Arena irgendwie eine Veranstaltung, von daher mussten sie es, glaube ich, vorziehen. Irgendwie sowas war da. Ja, ungewohnt, aber nun gut. Ich meine, Samstagabend 20:45 ist eigentlich auch mal eine ganz schöne Zeit für ein Finale.
Das stimmt auf jeden Fall und damit geht es auch auf keinen Fall unter, das muss man ja sagen. Vielleicht die Freitagsspiele werden vielleicht nicht ganz gut besucht sein, auch wenn das erste Spiel, haben sie, glaube ich, dann auch gut gemacht, dass sie das erste Spiel das Kieler Spiel machen um 18 Uhr, dass dann auch entsprechend Leute reinkommen, weil ich finde, das zweite Spiel, also Kiel spielt gegen Hölzebro, das zweite Spiel Berlin-Porto, ist für mich von den Halbfinalen das Spannendere, weil ich Kiel als den klaren Favorit ansehe im Duell gegen Hölzebro.
Ja, sehe ich ähnlich. Also zum einen, klar, vor heimischer Kulisse ist Kiel für mich auch Favorit, das Final Four Turnier zu gewinnen. Jetzt durch die Euphorie mit dem Derby-Sieg gibt wahrscheinlich auch nochmal einen ordentlichen Push. Und ja, Holstebro ist für mich der klare Außenseiter. Das ist für sie die zweite Teilnahme beim Final Four nach 2013. Da sind sie immerhin Dritter geworden, konnten Göppingen 28-27 besiegen. Ja, aber wie gesagt, Kiel sollte es eigentlich relativ komfortabel gewinnen können.
Ja, denke ich auch. Gerade mit den heimischen Fans im Rücken sollte das eigentlich eine Kieler Angelegenheit werden. Wenn man mal guckt bei Holstebro, was er natürlich vielleicht merkt, den Magnus Brammig, der beste Torschütze ist in diesem ERF Cup in der Saison. Also von daher werden sie noch aufpassen müssen. Aber wenn sie den im Griff kriegen, das haben sie ja bewiesen, dass sie sowas hinkriegen, sollte Kiel dort gewinnen. Wie gesagt, zweites Spiel finde ich spannender, weil Porto, ja, das muss man sagen, sie in den letzten Jahren echt gemacht hat. Da wächst echt was zusammen im portugiesischen Handball und haben ja auch unter anderem Magdeburg rausgekegelt. Das heißt, Berliner sind auf jeden Fall gewarnt und du bist ein kleiner Porto-Fan, wie ich das festgestellt habe.
Ja, ich sag mal so, also die Form spricht für Porto. 6 Siege in 6 Spielen in der Gruppenphase, das ist schon eine ordentliche Ansage. Dazu, wie du gesagt hast, Magdeburg in der Qualifikation rausgeworfen. Dazu im Viertelfinale gegen den Vorjahresfinalisten San Rafael gewonnen, haben sie ein Spiel gewonnen, das andere Spiel unentschieden gespielt. Und dazu mit Magnus Andersson, ein Trainer, der auch aus der Bundesliga bekannt ist und auch schon den EHF-Pokal zweimal gewinnen konnte, 2016 und 2017 mit Göppingen. Ja, vor allem das Spiel über den Kreis ist bei Porto eine große Sache. Ja, es ist diese iberische Spielweise, sag ich mal, über große, schwere Kreisläufer. Darauf sollten die Berliner definitiv achten. Und ja, ich traue Porto durchaus zu, hier eine kleine Überraschung gegen die Füchse zu schaffen.
Ja, das traue ich auch zu, gerade auch, weil ich hatte schon ein bisschen erwähnt, die Abwehr bei den Füchsen ein bisschen so ein Problem ist und ob sie dann wirklich dann gegen großen, schweren Kreisläufer dann auch so ankommen, wie sie es vorhaben, das wagt so ein bisschen zu bezweifeln zu sein. Also ich habe da momentan so ein bisschen meine Bedenken, ob sie das wirklich so hinkriegen werden. Ich bin sehr gespannt drauf und würde mich persönlich freuen, wenn es Porto schaffen will. Ich denke, das wird auch mal den portugiesischen Handball nochmal so einen gewissen Schub geben und das ist ja auch dann auch schön zu sehen, wenn es halt auch mehr Länder dann gibt, wo auch Handball dann eine Rolle spielen wird, da gerade dann auch dann das Phänomen ein bisschen weiter raussagen, weil ne, das Sport ist sehr, sehr schön, viele Menschen sollten es spielen und Portugal ist jetzt nicht unbedingt bekannt dafür, eine Handball-Hochburg zu sein, deswegen wäre das dann toll, noch eine weitere Mannschaft mit dabei zu haben, sobald auch ein ehemaliger Bundesligaspieler mit dabei ist, beziehungsweise sogar zwei, mit Djibril Mbenge und auch dem Thomas Bauer, der ja auch lange in der Bundesliga gespielt hat, also von daher die beiden wissen auch so ein bisschen, wie es in der Kieler Arena abgeht und werden auch mit ihren Jungs mit Sicherheit sagen, Leute, das ist absolut normal, kommt ein bisschen runter, ja.
Ja, genau, sehe ich ähnlich, genau, Porto, insgesamt, wie du auch gesagt hast, der portugiesische Handball hat sich in den letzten Jahren schon deutlich nach vorne entwickelt, bei Sporting Lissabon wird René Toft-Hansen im Sommer auch hinwechseln von West Brom, das denke ich mal auch ein Schritt in die richtige Richtung, die konnten gegen West Brom ja auch fast für eine Überraschung sorgen im Champions League Achtelfinale, also ja, der portugiesische Handball, auf den sollte man definitiv achten. Und die portugiesische Nationalmannschaft steht ja in der EM-Quali auch nicht so schlecht da.
Genau, also von daher, das ist schön zu sehen, dass er mit dabei ist. Ob es dann erreichen wird, um dann schon die deutschen erfahrenen Mannschaft zu schlagen wird. Wir werden es dann sehen, ob es ist, schaffen werden. Wie gesagt, Freitag, Samstag, 18 Uhr ist das erste Spiel. Zweites Spiel ist 20:45, also von daher unbedingt einschalten. Die Kollegen von The Zone übertragen alle vier Spiele, haben ja die Rechte jetzt seit dieser Saison, also von daher unbedingt rein und mit den Kollegen lauschen. Und wir haben gesagt, wir wollen uns jetzt ein bisschen auch mit der zweiten Liga beschäftigen, Tim, weil die zweite Liga ist ja momentan auch eine Liga, die sowohl oben als auch unten einiges an Spannung verspricht und deswegen haben wir gesagt, okay, wir gucken mal ein bisschen drauf und machen mal den Anfang mit dem Aufstiegsrennen und dem aktuellen Tabellenführer, dem HBB Balingen-Wallstätten. Da muss ich ganz ehrlich zugeben, ich hatte es schon, ich glaube im November gesagt, dass für mich Balingen aufsteigt, hatten jetzt ein paar unnötige Punktverluste, aber trotzdem wird es mich nicht wundern, wenn sie am Ende trotzdem als Erster nach oben gehen.
Ja genau, hatten am Wochenende das Topspiel gegen den Dritten in Coburg, 28:28. Ja, das bringt den Balingern wahrscheinlich doch einen Ticken mehr als Coburg. Ich habe auch von vornherein gesagt, dass Balingen ein Favorit sein wird. Nach der Verletzung von Martin Strobel war ich ein bisschen am Zweifeln, aber man muss sagen, dass man dann zwischendurch mal ein paar Punkte lässt, ist ja vollkommen klar, vor allem in so einer langen Saison mit auch einigen Doppelspieltagen, Freitag, Sonntag. Aber ich finde, sie machen das sehr gut. Und ja, auch hier haben vorhin von der Pole Position geredet. Jetzt Erster mit 3 Punkten Vorsprung auf Coburg, auf den ersten Nicht-Aufstiegsplatz. Sieht gut aus.
Ja. Also ich finde wirklich, die Balinger, die machen es echt gut. Viele junge Spieler aus der eigenen Jugend, die sie mit reinziehen, das ist echt schön. Sei es ein Jonas Schoch, ein Gregor Tobmann, ein René Zobel, ein Yannick Hausmann, Lukas Sauer, also es sind echt ein paar gute Jungs mit dabei. Auch Jürgen Oliveira finde ich persönlich ein super Spieler, auch wenn er ein bisschen brauchen wird, glaube ich, um ein bisschen im europäischen Handball anzukommen und auch gerade im deutschen Handball anzukommen. Aber auf jeden Fall gute Ansätze dort entsprechend zeigen können. Auch Juan de la Peña, der als Ersatz für Strobel kam, hat ein bisschen dazu beigetragen, dass man entsprechend das Spiel auffangen konnte, dass man den Verlust von Schubel auffangen konnte. Und bei dem Rechtsprogramm, wenn wir uns das mal angucken, in Dors gegen Essen ist mit Sicherheit kein einfaches Spiel, aber dann in Enstetten gegen Hagen und in Großwaldstadt, davon sind alle drei sind noch im Abstiegsrennen so ein bisschen mit dabei, auch wenn Enstetten eigentlich schon fast raus ist, aber gerade Hagen, Großwaldstadt, das sollte auf jeden Fall machbar sein. Natürlich, jetzt haben sie 2 Auswärtsspiele verloren, wo sie ein bisschen unglücklich sich da agiert haben, einfach Punkte weggegeben haben, die man nicht weggeben muss, das wird mit Sicherheit auch den Trainer sehr, sehr geärgert haben. Jetzt zum Beispiel in Aue die Niederlage oder auch gegen Hüttenberg. Hüttenberg, richtig. Das sollte man sich unbedingt unterlassen, aber im Endeffekt sind sie trotzdem noch oben und führen momentan mit 2 Punkten Vorsprung auf die zweitplatzierten Nordhorner, die ja gerade in der zweiten Hälfte der Saison, also gerade seit Beginn des Jahres, wirklich sehr, sehr konstant spielen und nur 2 Spiele verloren haben, deswegen sie diesen 2. Platz erarbeitet haben.
Ja, genau. Diese Konstanz wird sie auch meiner Meinung nach hochbringen. Also Ja, Nordhorn spielt eine echt starke Rückrunde. Jetzt am Wochenende gegen die Rhein-Vikings den deutlichen Pflichtsieg geholt. Lasse Seidel mit 11 Toren, eine ordentliche Leistung oder eine sehr gute Leistung sogar. Ja, Nordhorn, ich glaube, wäre der erste Aufstieg seit dem Abstieg damals, müsste 2007 gewesen sein, so um den Dreh. Ja. Sehr, ja, ich sehe sie definitiv auf einem guten Weg da.
Ja, es ist schon ein bisschen was her, dass Nordhorn wieder in der Bundesliga war. Das war immer sehr schön. Ich glaube sogar, dann haben sie den EF-Pokal gewonnen. Das muss auch um die Zeit gewesen sein. 2007 mit einem Holger Glandorf. Das waren echt, echt tolle Zeit. Das muss man ganz klar sagen. Und deswegen ist es schön, dass der Verein sich wieder hochgekämpft hat und jetzt wirklich diesen Aufstieg schaffen können. Es soll auch das Ziel sein. Ich glaube, das Ziel war bis 2020 und sind sie momentan ein bisschen vorweg und das Restprogramm ist wirklich machbar. Natürlich, jetzt hast du ein schweres Heimspiel gegen Lübeck, aber zu Hause sind sie wirklich sehr, sehr stark. Dann spielst du noch in Aue, für die es um nichts mehr geht, gegen Dormagen und den Wilhelmshaven, auch zwei Abstiegskandidaten, auf die wir gleich noch zu sprechen kommen. Also von daher, auch da ist das Restprogramm wirklich so, dass man sagen kann, okay, eigentlich kann er nichts anbringen. Und dann, wenn wir dann mal gucken auf den drittplatzierten Coburg, die momentan bisschen darunter stehen, einen Punkt, zwei Punkte Rückstand haben und dann uns das Restprogramm von denen anschauen, ja, dann wird es entsprechend schwierig und sollten eigentlich Balling und Nordhorn durch sein.
Genau, das sehe ich auch so.
Ja. Ja, Coburg, nochmal zur Randverrührung, spielen in Ferndorf, die für mich 2019 zwar die Enttäuschung gewesen sind in der Runde, nachdem sie echt gut angefangen haben, viele Punkte unnötig liegen lassen, dann gegen haben, die von vielen als Aufstiegskandidaten gehandelt wurden, aber auch enttäuscht haben, finde ich, für mich, also da als Aufstiegskandidat Nummer 1 gehandelt, dafür momentan nur Fünfter zu sein, beziehungsweise Vierter zu sein, so ist es richtig, mit 5 Punkten Rückstand auf den zweiten Platz. Das ist dann doch, glaube ich, eine Enttäuschung gewesen, den haben in Lübecke auch eine kleine Enttäuschung für mich insgesamt und dann noch zu Hause gegen Dessau, das ist dann Abstiegskandidat, aber diese drei Spiele, das wird wirklich sehr, sehr schwer und dann noch aufzuholen gegen Nord und Baling, ja, es ist eine Mammutaufgabe auf jeden Fall, aber wir haben es gesehen in der zweiten Liga, da ist vieles möglich, da kann auch immer mal eine Überraschung passieren.
Definitiv. Also, wie gesagt, die Liga ist, finde ich auch, echt unfassbar ausgeglichen. Es kann durchaus auch mal passieren, dass ein vermeintlich großer bei ja, einer abstiegsbedrohten Mannschaft strauchelt. Also von daher, ja, sicher ist nichts, aber es sieht schon sehr nach Baling und Nordhorn aus.
Ja, stimmt. Und beide werden auf jeden Fall eine Bereicherung für die Liga, beide ja auch jahrelang Bundesligist gewesen. Deswegen haben wir auch die Freude schön auch bei sich, glaube ich, dass die Kieler nicht drüber freuen werden, weil in Baling sahen sie in den letzten Jahren, als sie Bundesliga gespielt haben, immer schlecht aus. Ich denke, da wird Philipp Biecher dann ein bisschen, ja, ein bisschen psychologisch dran arbeiten müssen, dass man dieses Trauma überwinden kann, möchte ich es mal nennen.
Ja, definitiv.
Ja, genau. Gucken wir dann, dass natürlich dann jetzt 4 Spieltage sind es dort noch, bis es dann final entschieden wird, 8. Juni, derjenige Tag dann, wo die letzte Spieltag stattfinden wird. Und gucken zum Abstiegskampf, weil der ist ähnlich spannend. Dort sind dieses Jahr 5 Absteiger, weil die Liga reduziert wird auf 18 Mannschaften. Ja, und da müssen wir sagen, Tim, die Rhein-Vikings, die sind schon abgestiegen, aktuell 7 Punkte, 7 Pluspunkte geholt, also nur 2 Siege, 3 Unentschieden nach 34 Spielen. Ist entsprechend schwierig, aber die Rhein-Vikings wird es wohl ja, nicht mehr unbedingt geben. Da gibt es einige finanzielle Probleme, die es momentan gibt. Aber davor, das ist noch durchaus spannend. Da trennen momentan die Elbflorenz auf Platz 14, 5 Punkte vom 19. Wilhelmshaven mit 22 Punkten, weil wie gesagt noch 4 Spielen. Also von daher, das wird dann noch zwischen den ja, insgesamt 6 Mannschaften dann noch entsprechend spannend werden.
Genau, und Elbflorenz war ja so der große Gewinner des letzten Spieltages, konnten 25 zu 24 beim direkten Konkurrenten in Dormagen gewinnen, haben sie dadurch auch überholt in der Tabelle. Dormagen jetzt 15., noch gerade so überm Strich. Der Rest unten alle verloren, auch teilweise relativ deutlich. Ja, es ist unfassbar spannend. Es war ja schon vorherzusehen vor der Saison bei 5 Absteigern. Ja, es ist unfassbar schwierig, da eine Vorhersage zu treffen, wen es da jetzt am Ende treffen wird. Ich glaube, es kann in den letzten Spielen so viel passieren und es wird sich auch noch ordentlich weg, ja, die Positionen werden sich noch durchaus tauschen und wechseln.
Ja, das Gute ist ja, dass sie da teilweise selbst noch gegeneinander spielen. Sie auf jeden Fall das Restprogramm ja teilweise an. Muss zum Beispiel El Florenz noch gegen Wilhelmshaven, die auf Platz 19 stehen. Sie müssen nach Großwallstadt reisen, die auch unten drin sind, im Momentan 10. Gut, dann das schwere Spiel in Lübeck, da sollten sie eigentlich nicht gewinnen. Und dann noch nach Emstetten, die auch nur einen Platz vor ihnen stehen. Und auch sonst insgesamt Dormagen, Hagen, Großwallstadt, Dessau, Wilhelmshaven, das sind alles Mannschaften, die wirklich sich untereinander gegenseitig Punkte wegnehmen können. Das macht es natürlich entsprechend spannend, auch wenn natürlich schon Rückstand von Wilhelmshaven mit 4 Punkten nicht wenig sind momentan auf der Bayer Dormagen, die auf Platz 15 stehen, aber es ist wirklich noch alles möglich, weil halt die Sektnulle noch anstehen.
Ja, wie du schon gesagt hast, also es wird genau diese 4 Punkte Rückstand von Dessau und Wilhelmshaven sind, klingen jetzt erstmal viel, aber es kann wirklich noch einiges passieren in den nächsten Wochen und ja, es ist unfassbar spannend und auch ja sehr schön für die Spannung, dass sie jetzt alle auch noch gegeneinander spielen.
Ja, auf jeden Fall. Das ist wirklich sehr, sehr schön zu sehen. Das muss man da sagen, dass da diese Spannung noch vorherrschen ist. Natürlich möchte ich keinen Abstieg und das ist mit Sicherheit auch nicht schön, im Abstiegskampf entsprechend vertreten zu sein. Aber für uns als neutrale Zuschauer macht es echt viel Spaß, dazu zu gucken, weil du nicht genau weißt, wer entsprechend wie Spiele gewinnen kann. Es sind wirklich enge Spiele. Das wird wirklich auf jede einzelne Kleinigkeit drauf ankommen, wer am Ende gewinnen wird. Und da gucken wir dann mal drauf, wer dann entsprechend die Liga halten darf, wer dann in der zweiten Liga bleiben darf und wen dann schweren Gang in die zweite Liga antreten muss. Und wie gesagt, Rhein-Balken sind definitiv schon abgestiegen. Und ansonsten Wilhelmshaven, Dessau haben es womit am schwersten mit 4 Punkten Rückstand. Großwallstadt momentan 3 Punkte Rückstand auf Dormagen. Das sind auch 2 Spiele. Und Eintracht Hagen momentan mit 6, auf Platz 16 mit 2 Punkten Rückstand. Also da muss noch einiges passieren. Da müssen einige Mannschaften noch Punkte sammeln, gerade die unter dem Strich stehen, dass sie dann die dass sie dann entsprechend die Klasse halten können. Mal gucken, wie es dann entsprechend weitergeht. Eine Sache noch, bevor wir jetzt uns beenden wollen, das hast du mir extra noch darauf hingewiesen, Tim. Diese Tage kam jetzt die Information, dass Laszlo Natsch ja, den Handball verlassen wird als Spieler.
Genau, er beendet seine Karriere im Alter von 38 Jahren und wird dann ab dem Sommer Sportdirektor bei Veszprém. Ja, ohne Frage einer der größten Handballer seiner Zeit, 2-mal die Champions League gewonnen, 1-mal den ERF Cup gewonnen, 4-mal Handballer des Jahres in Ungarn, also ja, unzählige Meisterschaften auch in Spanien, also ja, verlässt ein Großer den Sport.
Genau, und er kann sich ja sogar noch krönen in Köln mit dem 3. Titel, das wird auch noch sehr, sehr spannend zu sein, das ist dann bei uns nächste Woche ein bisschen genauer dann drauf, wer entsprechend dort die besten Chancen hat, die besten Karten hat, um in Köln zu bestehen. Leider ohne deutsche Beteiligung mal wieder, aber vielleicht ändert sich das mal nächstes Jahr, dass man da wieder mal eine deutsche Mannschaft mit dabei hat. Mal gucken, wie dann auch dann ab 2020 ist es dann, wo die neue Reform kommt, wie das dann auch da gelaufen wird. Mal schauen. Gut, super. Dann danke ich dir ganz herzlich, Tim, dass du heute Gast gewesen bist.
Ja, danke für die Möglichkeit.
Ja, und wie gesagt, wir wollen das jetzt regelmäßiger machen, wir wollen das jetzt etablieren, jetzt auch auf die Ende der Saison und dann natürlich Start der kommenden Saison natürlich viel wöchentlicher und noch dick und regelmäßiger euch mit Updates versorgen, ein bisschen mehr auch noch hinter die Kulissen machen, vielleicht auch mal mit einem oder anderen Experten mit dabei machen, vielleicht das andere an Land mal reinschauen, wo wir momentan, oder wo man nicht so drüber berichtet, das wäre mit Sicherheit auch spannend zu sehen, vielleicht auch mal einen Blick auf den Frauenhandball, aber das wird dann alles dann irgendwann erst nach der Saison machen, wir möchten uns jetzt ein bisschen darauf konzentrieren, den Saisonendspurt in der ersten, zweiten Bundesliga zu machen, natürlich dann auch mit ERF Cup und Final Four in der Champions League, deswegen sind das momentan so die Hauptthemen, aber dazu gibt es nächste Woche mehr, hier bei Anwurf, euer Handball Talk auf meinsportpodcast.de.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Anwurf. Der Handball-Talk. Auf meinsportpodcast.de. Willkommen bei meinsportpodcast.de. Wir sind Podcast.
Wir bieten euch die größte Auswahl an Sportpodcasts, die der deutschsprachige Raum so zu bieten hat.
Über 20 Sportarten, mehr als 45 Podcast-Serien, über 9000 veröffentlichte Podcasts und über 5 Millionen Podcast-Downloads allein im Jahr 2018. Wir sind Podcast. Wir sind meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.